Der einzige, bei dem ich Gehör fand, war Joker. Er hatte den Horror im Labor die ganze Zeit als Außenstehender beobachtet und kannte das wahre Gesicht der Menschen. Und so bildeten wir ein Team. Er war für die Verbreitung der Ideologie zuständig und ich für die wissenschaftliche Seite des Projekts. Aber um keinen Verdacht zu erregen, mussten wir die Sache ganz langsam angehen. Ich fing ganz bescheiden an. Mit nur einem Weibchen und einem Männchen, welche die für die Zucht in Frage kommenden Eigenschaften zumindest im Ansatz besaß. Es ging darum, das Domestikationsgen innerhalb weniger Generationen auszulöschen und die Felis catus sowohl äußerlich als auch vom Verhalten und Instinkt her rückzuzüchten. Doch ich merkte schnell, dass dies keine leichte Aufgabe war. Obwohl das Weibchen und das Männchen ganz nah beieinander wohnten, wurden sie auch von gewöhnlichen Artgenossen belästigt, wenn sie in Hitze gerieten, oder sie gingen von sich aus zu den anderen. Mir blieb keine andere Wahl, als die Artgenossen, die nicht für die Zucht bestimmt waren, bereits im Vorfeld zu stoppen. Aber diese hörten nicht auf mich. Ihr Trieb war stärker und ließ sie bar jeder Vernunft wie Lustroboter handeln. Und so brachte ich sie um, einen nach dem anderen, immer wenn sie versuchten, mein kompliziertes Zuchtprogramm durcheinander zu bringen. Zwar sonderten sich die Neuen im Lauf der Zeit immer mehr von den Standards ab, so dass sie sich ohnehin Liebesgefährten aus ihrer Mitte suchten, doch die Lust ließ auch sie bei der Partnerwahl gelegentlich blind werden. Sie wollten dann Standards decken oder von ihnen gedeckt werden. Doch immer, bevor es dazu kam, schlug ich zu. Den Trick, wie ich die Leichen spurlos verschwinden lassen konnte, verriet mir Joker. Aber das Töten wird bald aufhören, weil die letzten Generationen fast alle so beschaffen sind, dass sie sich mit uns Gewöhnlichen nicht mehr abgeben wollen. So löst sich das Problem von selbst.
Das stimmt nicht ganz. Warst nicht du selbst es, der vor etwa 1,5 Wochen heimlich beobachtet hat, mit welcher Schönen ich mich amüsiert habe? Nun, dann hast du dich ja auch mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass deine Edelausgabe sich sehr wohl noch mit Standards einlässt. Er lächelte wissend.
Meine Zeichen, Francis. Die Zeichen und Tipps, die ich dir zukommen ließ, damit du Stück für Stück Einblick in das Projekt erhieltest. Sicherlich kennst du bereits den Grund, warum ich die letzten 8 Leichen nicht mehr zu Jesaja, dem guten Totenfechter, überantwortete. Ich bin einfach zu alt und zu krank, um das Gewicht eines Artgenossen über weite Strecken hinweg zu schleppen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Blaubart berichtete mir, wie du bei deinem Einzug Saschas Leiche so fachmännisch inspiziert hast. Er sagte, du seist mir ebenbürtig. Der gute alte Blaubart. Er meinte das provozierend und ahnte dabei gar nicht, dass ich auf so einen Wunderknaben gewartet habe, seitdem ich dieses Vorhaben verfolge. Denn mein Größenwahn besitzt nicht gerade solche Dimensionen, dass ich mir einbilde, das heilige Werk sei bei meinem Tode vollbracht. Es wird noch Jahre, ja, Jahrzehnte dauern, bis die neue Rasse sich über die ganze Welt ausgebreitet hat. Die Angehörigen dieser wundervollen Rasse sind zwar in den Plan eingeweiht und wissen, dass sie sich so lange bei den Menschen einschmeicheln müssen und sie nicht anrühren dürfen, bis der Tag X gekommen und der Startschuss gefallen ist. Aber trotzdem brauchen sie ein Oberhaupt, das ihnen sagt, was zu tun ist, und das sie kontrolliert. Deshalb war ich froh, als du kamst. Ich half dir bei den Ermittlungen, stellte jedoch deine Hypothesen absichtlich in Frage, dass du über die Hintergründe des Falles nachdenken musstest. Ich wusste schon in dem Augenblick, als ich dich zum ersten Mal sah, dass du das Geheimnis früher oder später lüften würdest. Und aus diesem Grund habe ich dir auch nur zum Tick geschickt. Damit du etwas zu grübeln hattest, damit du den tieferen Sinn unserer Sache erkanntest und dir eine ungefähre Vorstellung von dem Endziel machen konntest, Francis. Gib es zu. Sie ist ein Prachtexemplar, nicht wahr?
Ich war von Grauen und Verblüffung gleichermaßen überwältigt und hätte mich vor Anspannung beinahe übergeben. Der Kerl war mehr als verrückt. Er hatte sich längst in einen Menschen verwandelt.
So, so. Zeichen und Wunder. Und Felicitas in all ihrem Blut? Gehörte sie auch zu den Kostbarkeiten, mit denen du mich beglücken wolltest?
Nein, das war in der Tat eine tragische Angelegenheit, eine Panne, völlig unbeabsichtigt. Doch Pannen gehören bei einem Unternehmen von so einem Format nun einmal dazu. Ich gebe zu, ich habe dich seit dem Tag beschattet, als Blaubart zum ersten Mal von dir erzählt hat. Übrigens hat dieses arme Vieh nichts mit der Sache zu tun, er ist lediglich ein weiteres Opfer von Menschen. Ich sah dich in jener Nacht vor den Claudandus-Jüngern über die Dächer fliehen und bei Felicitas verschwinden. Als deine Jäger es schließlich aufgaben und ihres Weges zogen, belauschte ich dich und deine Zeugin durch das offene Dachfenster. Für die Informationen aber, mit denen dich die Blinde in den folgenden Tagen beliefern wollte, warst du noch nicht reif genug, und deshalb nahm ich sie mir vor, nachdem du mit Blaubart fort warst. Wie gesagt, du solltest die Nuss nach und nach knacken, sonst hättest du mit geistigen Verdauungsstörungen zu kämpfen gehabt.
Und was war mit Joker? Hast du nicht einen großen Fehler gemacht, als du deinen Chefpropagandisten liquidiert hast?
Was blieb mir anderes übrig? Unter Druck hätte er doch alles verraten. Und nicht nur dir, sondern all diesen Dünnbrettbohrern im Revier. Joker war ein großartiger Knecht, doch zugleich ein furchtbarer Schwätzer. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass er tatsächlich an diesen Claudandus missglaubte, den wir ja beide aus dem Boden gestampft hatten. Glaube und Hoffnung, das war wirklich sein Spezialgebiet, armer Irrer. Er hätte einen viel besseren Claudandus abgegeben als ich. Außerdem war es sein eigener Wunsch, getötet zu werden. Ich schlug ihm vor, aus dem Distrikt zu verschwinden und sich irgendwo anders in der Stadt niederzulassen. Aber er meinte, dass kein Mensch so einen alten Knochen wie ihn noch aufnehmen würde. Ja, ja. Die Menschen haben uns am liebsten als süße, trollige Babys. Joker sagte, er habe weder die Kraft noch die Lust, auf seine alten Tage als Streuner herumzuirren. Ich solle es kurz und schmerzlos machen, sagte er. Ich habe ihn nicht getötet, es war praktisch ein Selbstmord. Nur von mir ausgeführt. Tiefster Ekel überkam mich nun vor demjenigen, zu dem ich einst aufgeschaut hatte. Alles war für ihn so logisch, so einleuchtend, ja, so harmlos. Die Morde waren gar nicht persönlich, gar nicht so böse gemeint gewesen. Sie hatten lediglich dem guten Zweck dienen sollen, ergo waren sie ausgeführt worden, als löse man auf diese Weise ein mathematisches Problem. Gefühle und Ehrfurcht vor dem Leben gab es nicht. Es gab nur das Ziel, dem man Mord für Mord, Blutstropfen für Blutstropfen näher kam. Alles war simpel und zugleich so genial. »Nun weiß ich wirklich alles«, sagte ich bitter.
»Oh nein, Francis, nein! Du glaubst nur, alles zu wissen. Das ist ein großer Unterschied, mein Bester.«
Er schüttelte resigniert den Kopf. »Wir sind im Geiste alte Freunde, Francis, mehr als das. Wir sind wie Zwillinge. Das hast du doch bestimmt mehr als einmal gedacht. Du glaubst, du weißt etwas, nicht wahr? Du glaubst, du bist das clevere kleine Tier, das etwas weiß. Es gibt so viel, was du nicht weißt.
Seit die Erde existiert, findet auf ihr eine Kettenreaktion des Leidens und des Grauens statt. Die Krönung all der Hässlichkeiten dieses Universums und der unbekannten Universen ist jedoch mit ziemlicher Sicherheit der Mensch. Die Menschen. Sie sind so böse, gemein, verschlagen, selbstsüchtig, habgierig, grausam, wahnsinnig, sadistisch, opportunistisch, blutdürstig, schadenfroh, treulos, heuchlerisch, neidisch und ja, das vor allem, strohdumm.
Doch was ist mit den anderen?
mit uns. Ich sage dir, mein Freund, wir sind aus keinem anderen Holz geschnitzt. Wir, die wir übersättigt und gelangweilt, lustlos nach Mücken schnappen, faul auf den Gartenmauern hocken, hinter elektrischen Öfen schnurren, rülpsen, fuchzen und dösen und unser Leben mit lächerlichen Träumen von lächerlichen Jagden hinter so lächerlichem Wild wie Mäusen verträumen und Gott einen guten Mann sein lassen, wir, die wir unsere Vorlieben für unterschiedliche Marken von Dosenfutter pflegen, wir, die wir uns schon so traurig weit entfernt haben von dem, was wir ehemals waren, ja, wir, Francis, für die alle anderen Vertreter der stolzen Familie Felidae sich eigentlich schämen müssten, wir imitieren die Menschen, wir sind wie die Menschen.
»Du bist der wahre Mensch«, schrie ich. »Du denkst wie sie, du handelst wie sie. All das Unglück, das sie der Welt beschert haben, willst du nur wiederholen. Dein Traum ist nicht die wirkliche Veränderung, sondern nur die Einführung einer neuen Diktatur, bezahlt mit Hunderten und Tausenden von Toten aus den eigenen Reihen.«
»Oder verrate mir doch einmal, was für eine Rolle du den anderen Tierarten in deinem ach so wunderbaren Sonnenstaat zugedacht hast. Beantworte mir das bitte.« »Gar keine. Sie sind dumm und fügen sich in ihr Schicksal. Kein Wille und keine Energie, verstehst du? Sie sind die geborenen Opfer und werden uns eines Tages untertan, so wie es die Menschen sein werden. Wir könnten die neuen Herrscher der Welt sein, Francis. Sei doch nicht so dumm, Francis. Reiß endlich den Schleier vor deinen Augen weg und erkenne, was die Menschen aus uns gemacht haben. Schmusepuppen, drollige Possenreißer für ihre unterhaltungssüchtigen Augen, Liebesersatz für ihre kalten Herzen, pittoreske I-Tüpfelchen auf ihren beschissenen Wohnlandschaften. Das ist es, was aus uns geworden ist. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir sehr klein sind? Jedes vertrottelte Menschenkind kann uns den Hals umdrehen. Schutzlos sind wir ihnen ausgeliefert für immer und ewig. Und das Allerschlimmste ist, dass wir diesen immerwährenden Unterjochungszustand gar nicht mehr wahrnehmen. Dass wir uns daran gewöhnt haben. Ja, dass er uns sogar gefällt. Willst du, dass deine Art immer weiter in diesem entwürdigenden Zustand lebt? Willst du das, Francis?
Richte nicht, auf dass du nicht gerichtet wirst, Pascal.
Pascal? Der Name einer Computersprache von Menschen erschaffen. Ich heiße weder Pascal noch Cladondus, noch trage ich einen anderen Namen, den sich Menschen für mich ausgedacht haben. Ich bin Felidae, einer Gattung zugehörig, die Menschen auffrisst.
Und Zibold? Fragte ich. Er hat dir doch das Leben gerettet und dich gesund gepflegt.
Unsinn! Er hatte nur Schuldgefühle, weil er jahrelang selbst ein Mörder gewesen war und er auf diese bequeme Weise sein Gewissen erleichtern konnte.
Es gibt aber auch gute Menschen. Pascal oder Claudandus oder Felidae oder wer du auch sonst sein magst, glaub es mir.
Nein, nein, nein!
Brüllte er und seine Augen brannten vor ohnmächtigem Zorn und Hass.
»Es gibt keine guten Menschen, sie sind alle gleich, begreif das doch endlich! Tiere sind gute Menschen und Menschen böse Tiere!«
Ich drehte ihm vorsichtig den Rücken zu und beugte mich über die Tastatur des Computers.
»Jeder will die Welt regieren«, sagte ich schmerzerfüllt. »Aber auch wirklich jeder. Das ist es doch, worum es geht, nicht wahr? Darum geht es letzten Endes immer.«
»Wir haben uns nichts mehr zu sagen, mein Freund. Ich verstehe die Gründe, weshalb du diesen Albtraum entfacht hast und möchte dir auch nicht verheimlichen, dass ich gewisse Sympathien für deinen rigorosen Plan hege, aber nicht um diesen Preis, nein, nicht um diesen grausamen Preis. Ich werde dich bekämpfen und alles in meiner Macht Stehende unternehmen, dein Lebenswerk zu zerstören, das schwöre ich, so wahr ich hier stehe. Und mit dem Löschen dieses unsäglichen Programms werde ich anfangen. Es tut mir leid.
Du hast keine Vorstellung davon, wie leid es mir erst tut, Francis,
hörte ich ihn von unten her abgrundtief traurig flüstern. Dann
Als meine Pfoten die Tasten für den Löschvorgang berührten, vernahm ich das Geräusch, auf das ich die ganze Zeit gewartet hatte. Ein scharfes Zischen, als würde die Luft zerreißen, verbunden mit einem irrsinnigen Kreischen. Ich warf mich instinktiv zur Seite und erprallte mit voller Wucht gegen den Monitor und warf ihn vom Rechner herunter. Das Gerät rutschte über die Kante des Glastischs und krachte zu Boden. Die Bildröhre implodierte mit einem dumpfen Knall, der Bildschirm zerbarst in tausend Scherben und eine Funkensalve schoss aus dem Innern des Kastens hervor und setzte die weißen Vorhänge der Fensterfront in Brand. Pascal und ich standen uns nun bis aufs Äußerste gespannt, mit gesträubten Rückenhaaren gegenüber. Beide machten wir drohende Buckel und brummten warnend. Plötzlich stemmte sich mein rabenschwarzes Gegenüber auf die Hinterbeine und stürmte mit ausgefahrenen, messerscharfen Vorderpfotenkrallen auf mich zu. Ich tat es ihm gleich, und so trafen wir uns in der Mitte des Tisches und krallten uns ineinander. In dieser Stellung stürzten wir auf die Glasplatte, rollten uns herum, attackierten uns gegenseitig mit den Hinterpfoten, schlugen mit unseren Zähnen blindlings aufeinander ein und kratzten und prügelten uns gegenseitig erbarmungslos. Pascal versuchte dabei immer wieder, mit den Fangzähnen meinen Nacken zu erreichen, um den Meisterbiss anzubringen, den er so perfekt beherrschte. Stattdessen jedoch erwischte er mein rechtes Ohr und biss mit der ganzen Kraft seiner Kiefer zu. Eine dünne Blutfontäne schoss aus der Wunde, lief mir über die Stirn in die Augen und nahm mir die Sicht. Mit dem Mut der Verzweiflung hackte ich daraufhin meine Reißzähne in Pascals Brust und ließ so lange nicht von ihm ab, bis er plötzlich zurückwich und jaulend seine Wunden leckte. Unterdessen hatten die Flammen die Vorhänge bereits vollständig aufgefressen und hechelten mit ihren gierigen Zungen nach der Zimmerdecke. Ich wollte nichts wie raus aus dieser Hölle, befürchtete aber, dass der alte Krieger vor mir, der ganz offensichtlich seine letzte Schlacht schlug, die Erlaubnis dafür verweigern würde. So leckten wir knurrend unsere Wunden und bereiteten uns auf den nächsten Schlagabtausch vor. Auf dem Teppichboden, der zum größten Teil schon in lodernden Flammen stand, kämpften wir mit jener unnachgiebigen Intensität weiter, die von einem Besitz ergreift, wenn man zu ahnen beginnt, dass nur einer überleben wird. Wir hackten mit unseren Krallen aufeinander ein, als spielten wir mit einer Maus, bissen und rissen an unseren Leibern, als traktierten wir ein totes Kaninchen und unser beider Blut spritzte in die Höhe und vereinigte sich in der Luft, als sei Professor Julius Praetorius wieder von den Toten auferstanden und veranstaltete eines seiner grausamsten Experimente mit uns. Doch allmählich wurden wir müde. Die Schwinger wurden immer schlaffer und willkürlicher. Das Beißen war nur noch ein Zerren und das Ringen und Reißen automatische Umschlingungen, die uns vielleicht beide in den Tod führen würden. Als Pascal für einen Moment die Puste ausging und er sich plötzlich schwer auf mich stützte, nutzte ich mit letzter Kraftanstrengung die Gelegenheit und zog ihm die Krallen der rechten Pfote eine blutige Spur diagonal übers Gesicht. Er schrie gellend auf und ließ sich nach hinten fallen. Ich wich rasch etwa anderthalb Meter zurück, hockte mich auf die Hinterbeine und haschte mit der Zunge nach den vielen Wunden an meinem Körper. Ich glaube nicht, dass ich sie wirklich leckte. Dazu fehlte mir einfach die Kraft und die Geistesgegenwart. Es war eher ein Reflex. Pascal dagegen tat überhaupt nichts. Er saß nur aufrecht auf seinem Hintern und starrte mich durch milchige Augen wie eine Wachspuppe an, als stünde er unter Drogen. Sein schwarzes Fell war mittlerweile von Blut getränkt, welches unheimlich schnell aus seinen Wunden herab auf den Teppichboden floss. Alle Bücher, von denen Claudandus so viel über Menschen und Tiere gelernt hatte, brannten jetzt lichterloh. Das Feuer ließ eine Hitze entstehen, in der das Atmen kaum mehr möglich war.
Wir würden in wenigen Sekunden ersticken und dann verbrennen. Und das alles hatten wir letztendlich den Menschen zu verdanken. Denn nicht Pascal, nicht Claudandus, nicht wir hatten zuerst mit dem Morden angefangen.
Plötzlich sprang er. Es war der Sprung eines Selbstmörders. Ein Sprung, der mit den allerletzten Kraftreserven ausgeführt wurde, sodass der Springer damit rechnen musste, dass er nach diesem Akt nicht einmal mehr die Kraft aufbringen können würde, auch nur mit der Wimper zu zucken. Es war ein gewaltiger Sprung. So schnell wie ein Pfeil und mit der Wucht eines herabfallenden Meteors. Als er so kreischend auf mich zuschoss, warf ich mich automatisch auf den Rücken, riss die rechte Pfote empor und ließ eine einzige Kralle hervorblitzen. Und als Pascal pfeifend über mich hinwegschwebte, säbelte meine Kralle einen sauberen Schnitt in seine Gurgel so tief, dass ich seine Stimmbänder zu berühren glaubte.
Er prallte auf der anderen Seite hart auf, überschlug sich einmal und blieb dann stumm liegen. Das Haus brannte ab, wurde zu Asche. Und mit dem Haus verbrannte auch der leblose Körper desjenigen, dem die Menschen verschiedene Namen gegeben hatten, dessen wahrer Name jedoch ein Geheimnis blieb. Ich selbst konnte dem Inferno in letzter Sekunde noch entfliehen und mich mehr tot als lebendig nach draußen retten. Ich schleppte mich wie in Trance nach Hause zurück. Am folgenden Morgen bekam Gustav beim Anblick meiner zahlreichen Verletzungen und meines völlig blutverklebten Fells vor Schreck einen Schreikoller und kutschierte mich in seinem Citroën CX-2000 umgehend zum Pferdedoktor. Dieser quälte und piesackte mich noch mehr, so dass in mir hässliche Assoziationen zu Praetorius Folterversuchen wach wurden. Ich habe mich aber inzwischen glänzend erholt und erfreue mich bester Gesundheit. Blaubart und den Dünnbrettbohrern im Revier habe ich nicht verraten, wer der Mörder wirklich war. Es erschien mir einfach nicht wichtig. Sie alle sollten Pascal in guter Erinnerung behalten, denn Hass und Rache waren sein Trachten gewesen, nicht meins. Den auf Vater Joe gelassenen Verdacht konnte ich nach und nach ebenfalls zerstreuen und es gelang mir auch, den miesen Eindruck zu korrigieren, den die Revierbewohner in der nächtlichen Versammlung von ihm erhalten hatten. Die Frage, wer der Mörder war, wird für die anderen also immer ein Rätsel bleiben. Doch niemanden wird diese Frage weiter beschäftigen, weil es keine Morde mehr geben wird. Und irgendwann wird niemand mehr an diese Geschichte denken, sich an die schrecklichen Geschehnisse erinnern. Auch Mörder sterben und mit ihnen die mysteriösen Geschichten, die uns eine Zeit lang in Atem gehalten haben. Blieben zum guten Schluss einige Nachträge zu machen. Blaubart und ich konnten Jesaja mit viel Überredungskunst aus der Katakombe herauslocken und ihn bei einem alten, vertrottelten, gutmütigen Kneipier in der Nachbarschaft unterbringen. Er markiert bereits das allseits beliebte Maskottchen in dieser Kaschemme. Pascals Wunderrasse verwildert zusehends, so dass die kommenden Generationen wieder in dem domestizierten Typ aufgehen werden. Meine betörende Geliebte, Luzemtek, sehe ich oft durch die Gärten streunen und wir grüßen uns dann höflich und lächeln einander wissend zu. Ich warte nur auf die Gelegenheit, dass sie wieder in Hitze gerät. Was diese Art Wünsche betrifft, haben Blaubart und ich uns für die Zukunft viel vorgenommen. Nach all den schauderhaften Erlebnissen werden wir den bevorstehenden Frühling und Sommer ganz gemütlich und beschwingt angehen und uns ausschließlich auf den Flügeln der Liebe tragen lassen. Schon scheint auch die Sonne zwischen den stahlgrauen Eiswolken, lässt sie erbarmungslos wegschmelzen und wirft ihre zaghaften ersten Strahlen dieses neuen Jahres auf den Computer, den Gustav sich unlängst angeschafft hat. In diesen habe ich in den letzten Tagen meine Erinnerungen an den Claudandus-Fall eingegeben. Und so ein Lebewohl von ihrem kleinen, ergebenen Francis. Lösen Sie weiterhin Rätsel,
auch wenn die Lösungen es nicht wert sind? Und geben Sie nicht auf, an eine Welt zu glauben, in der Tiere und Menschen in Harmonie zusammenleben können. Natürlich auch erhabenere und intelligentere Arten als diese letztgenannten. Zum Beispiel Felidae.